besser wird's nicht. Selbstzweifler trifft Strichzeichner.
Herzlich willkommen zu Besser wird's nicht, dem Podcast, der total niedlich ist. Unsere Namen wollen wir nicht mehr sagen, aber ihr wisst ja eh schon, wie wir heißen. Oliver, wie geht's dir denn so?
Ja, ich starte so langsam ins Jahr rein. Also es hat eher katastrophal begonnen und aufreibend. Und jetzt hat die Arbeit aber wieder begonnen und die tut dann manchmal dann doch ganz gut, wenn es wieder so einen strukturierten Alltag gibt. Und ich heute ist der sechste Tag in dem fünften Hotel. Und also so richtig mit voller Wucht bin ich eingestartet, habe viermal hintereinander gespielt. Jetzt inszeniere ich wieder in Konstanz und nächste Woche darf ich zur Volle Kanne gehen, nach Düsseldorf und zur Riverboat, nach Leipzig und so. Also ich bin viel unterwegs und das macht mir aber auch gerade sehr viel Freude. Wie geht es dir?
Ja, mir geht es auch ganz in Ordnung, gemessen daran, dass ich alt bin und trotzdem gestern Abend weg war.
Also bis halb zehn.
Ja, also, Junge, also so nah bin ich an Mitternacht schon lange nicht mehr herangekommen.
Aber wie machst du das denn eigentlich konditionell, wenn wir auf Tour sind? Muss ich dich dann am zweiten Tag irgendwie, bist du da total crumpy dann morgens? Oder
nee.
Was habe ich mir da vorzustellen?
Ich nehme Drogen.
Okay.
Genau.
Nimmst du bestimmt nicht, das, weil du trinkst ja noch nicht mal Alkohol.
Das wird bei moin.de bestimmt dann wieder ein großes Thema werden. Oliver Vnuk geht mit diesem Drogenwrack auf Tour. Und da nimmt man dann das unvorteilhafteste Foto, was man von mir finden konnte und macht so mit...
Das ist nicht schwer.
Und macht mit Gemini dann unten noch so Mehl unter meine Nase drunter.
Ja. Sag mal ernsthaft, wie machst du denn das? Du hast ja einen sehr, sehr geregelten, also schießt dich das nicht völlig weg, wenn du dann zwei Wochen auf Tour bist?
Ach ja, ich bin ja auch ein altes Zirkuspferd. Keine Ahnung.
Bist du?
Nein, weiß ich nicht. Ich wollte jetzt irgendwas antworten, was dir Vertrauen einflößt. Es ist ja nicht so, als ob ich nur hier zu Hause wäre und meinen Tag komplett durchgetaktet wäre. Ich bin ja auch durchaus mal auf einer Buchmesse oder auch schon mal auf Minitour gewesen.
Okay.
Also das ist so ein bisschen wie mit Beppo, dem Straßenkehrer bei Momo. Das wird auch öfter mal so angeführt, wenn es darum geht, dass man oder als Bild auf den Tisch gebracht. Gott, meine Formulierungskunst war auch schon mal besser. Kennst du das?
Du warst halt gestern Abend weg, deswegen kannst du nicht reden heute.
Kennst du diesen Straßenkehrer von Momo?
Ja, natürlich.
Genau, also der sich ja immer sagt, man soll nicht auf die komplette Straße gucken, die man da zu kehren hat, sondern immer nur auf das, was direkt vor einem liegt. Und genauso werde ich auch unsere Tour angehen. Ich gucke immer auf das, was genau vor uns liegt. Und wir machen jetzt zum Glück Arbeitsteilung auf der Bühne.
Sollte man sich auch, glaube ich, beim Weltgeschehen zurzeit aneignen, diese Haltung.
Dass man immer nur guckt, was als nächstes passiert.
Ja, nur mal, was heute passiert und nicht irgendwie zu gucken, was morgen und übermorgen passieren könnte.
Das, zumal wir auf das meiste von dem, was da passiert, keinen Einfluss haben. Genau, ja. Also, ich hasse ja Spiegel.de, weil auf deren Titelseite ständig irgendwelche Artikel sind, die mit Konjunktiven arbeiten. Also man muss ja, wenn man so ein Online-Medium ist, muss man ständig nachliefern, ständig neue Artikel darauf ballern. Und weil man irgendwann nichts mehr zu berichten hat, berichtet man darüber, was als nächstes passieren könnte. Also das ist so ein Medium, wo es dann darum, was einen da regelrecht zu antriggert, dass man sich über die möglichen Verwicklungen in der nächsten Zeit Sorgen macht. Das sollte man tunlichst vermeiden. Immer nur gucken, was ist jetzt los, was ist innerhalb der nächsten Stunde los. Und mehr ist auch dann erstmal nicht nötig. Naja.
Okay, was ist denn in unserer nächsten Stunde los?
In unserer nächsten Stunde reden wir übers Niedlichsein. eine Erfahrung, die ich niemals machen durfte.
Ach, ich finde dich, warte mal, was ist
meine Ohren,
auch ein
ne?
schlimmes Wort?
Possierlich.
Nee, putzig. Putzig bist du. Putzig. Hat auch, neulich hat es jemand zu mir gesagt.
Ernsthaft?
Zweimal sogar.
Oh,
ja.
Okay.
Ich finde dich, das ist putzig, was du da machst. Das ist putzig, was du da machst. Ja. Da hat er einen Film von mir gesehen, den ich auch geschrieben habe. Dann war der Kommentar auf den Film, nee, der ist putzig. Dann dachte ich, sag mal, das ist ja ein ganz schlimmes Wort. Das war, also Worte, die lieb gemeint sind, aber in der Wirkung wirklich phänomenal daneben.
Ich weiß auch putzig. Nicht, ich weiß auch nicht unbedingt, ob das in dem Fall lieb gemeint war. Also das ist so eine der Formulierungen, die man wählt, damit das Gegenüber einem nicht vorwerfen kann, unverschämt zu sein. Aber beide wissen eigentlich, dass es unverschämt gemeint ist. Putzig. Um welchen Film ging es denn da?
Das Leben ist kein Kindergarten. Es ist auch putzig insofern, dass da ganz viele kleine Kinder damit spielen und so. Aber so will man ein Werk, an dem man jahrelang gearbeitet hat, irgendwie nicht benannt bekommen. Aber es geht bei dem Thema, also es ist wieder mal ein Kapitel aus dem Buch. Und da geht es darum, dass ich erzähle, dass das heißt süß sein. Und dass ich als Jugendlicher immer versucht habe, irgendwas zu sein, beziehungsweise gemerkt habe, dass oder einen Mangel hatte, weil ich nicht wusste, mit was ich mich identifizieren soll. Weil es gab die Jungs in der Klasse, die halt super sportlich waren, angeführt von Christian. Christian ist halt Klinikleiter in der Schweiz und war früher baden-württembergischer Ping-Pong, also Tischtennismeister und hatte ein Kreuz, das so breit war wie mein Oberkörper. Und wie mein Oberkörper lang und das war natürlich der hübscheste, zurückhaltendste. Und ich war der kleine unsportliche Freund neben ihm und wollte auch was sein. Und konnte also weder sportlich sein, noch hatte ich irgendwie tolle Schulnoten, noch konnte ich, ich wusste nicht, mit was ich glänzen soll. Und dann dachte ich, naja, vielleicht ist es ja irgendwie süß sein oder so, oder lustig sein. Und so kam ich, also als ich dann versucht habe, irgendwie süß zu sein oder besonders süß zu sein, indem ich irgendwie, weiß nicht, peinlich geguckt habe oder peinliche Gedichte geschrieben habe und sie irgendwie versucht habe, irgendwelchen Mädels zu erzählen oder so, also wirklich schlimm, habe ich zwangsläufig dadurch den Humor entdeckt, weil ich dann erstmal unfreiwillig komisch wurde damit und dann dachte, das kann man ja auch bedienen. Und es geht mir ein bisschen bei diesem Kapitel auch darum, wie sehr Humor mir den Arsch gerettet hat im Grunde genommen und es auch heute noch tut. Und wir beide ja im Grunde genommen, als jetzt, ich würde uns beide jetzt nicht als die super humorigen Privatmenschen bezeichnen, oder?
Also ich gebe mir Mühe. Und,
ja, aber jetzt so von der Grundkonstitution würde ich nicht sagen, dass ich jetzt der ganz dicke, der Pausenclown bin. Und dass trotzdem Humor ein unglaublich wichtiges Stilmittel ist und ich glaube ich noch nie so viel für Humor kämpfen musste, weil mir so ein bisschen das Lachen vergeht oder der Humor auch gesellschaftlich immer mehr flöten geht. Und ich so irgendwie ein totaler Verfechter bin, weil ich denke irgendwie, wir müssen gucken, wie wir es uns gut gehen lassen bei der heutigen Situation und wie es so irgendwie draußen abgeht und wie wir es schaffen, irgendwie die innere Stille herzustellen, während draußen es so wahnsinnig laut wird und dass Humor da sehr zuträglich ist, glaube ich.
Ja. Also ich bin schon manchmal der Pausenclown, je nachdem, mit wem ich so zu tun habe. Also ich nenne das Code, oder man nennt das Code-Switching, dass man unterschiedliche Aspekte der eigenen Persönlichkeit hervorkehrt, je nachdem, mit wem man so zu tun hat.
Code-Switching, das habe ich ja noch nie gehört.
Code-Switching, genau, ja.
Ja, Code, ja, ist schon klar. Also. Nicht Code-Switching. Gib mir mal ein bisschen was von deinem... Mein Englisch ist so schlecht. Code. Siehst du, das meine ich mit unfreiwilliger Komik.
Ja. Also von daher, Humor ist schon so eine Sprache, eine Ausdrucksmöglichkeit für mich, eine Möglichkeit mit der Welt umzugehen. Es ist mir aber auch so sehr zur Natur geworden, dass ich das nicht so wirklich bewusst ansteuere, sondern das einfach ganz automatisch passiert. Dass ich also selbst aus den düstersten Situationen, auch jetzt auf die Weltlage bezogen, da noch zumindest so einen gewissen Galgenhumor für mich ziehen kann. Niedlich bin ich dabei seltenst, aber da würde ich das insofern recht geben, oder ich würde dir insgesamt recht geben. Es ist extrem wichtig und man sollte sich das ganz, ganz dringend beibehalten, wie auch immer die Lage ist.
Hast du denn auch in deiner Jugend oder in deiner Kindheit irgendwie das Gefühl gehabt, du musst irgendeine Identität finden oder so? Also, dass du irgendwie, dass du gedacht hast, du musst wiedererkennbar sein und zwar mit bestimmten Attributen?
Also in meiner Jugend, da wollte ich möglichst unerkannt oder unbemerkt irgendwie so mit durchrutschen, so durch meine Schulzeit. Also rückblickend bereue ich ehrlich gesagt, dass ich nicht viel, viel tiefer in irgendwelche peinlichen Jugendkulturen eingetaucht bin. Also das wäre eigentlich total schön gewesen und wahrscheinlich jetzt auch für viele, könnte jetzt auch für die gute Anekdoten herhalten, wenn ich damals meine Metal-Phase viel, viel intensiver durchgezogen hätte. Mit einer ganz langen Matte und, weiß ich nicht, Piercings und abenteuerlichen Outfits und so weiter. Aber ich habe mich das alles irgendwie nie getraut, sondern habe immer versucht, so unauffällige Klamotten wie nur irgendwie möglich anzuziehen.
Wirklich? Und wolltest du nicht sichtbar sein?
Ja, weil ich halt auch so ein Mobbingopfer war, ne? Also ich.
Warum warst du ein Mobbingopfer?
Ich glaube deswegen, weil ich. Ich glaube, jeder Schüler, jede Schülerin wird irgendwann mal von ihren MitschülerInnen daraufhin abgeklopft, wie souverän man auf sowas reagiert. Und ich habe so auf das geärgert werden, gemobbt werden, glaube ich, so dermaßen unsouverän reagiert, dass die sich gedacht haben, oh, das ist jemand, mit dem kann man das gut machen.
Das macht Spaß.
Genau. Ja, genau. Also ich glaube gar nicht.
Ja, bei mir. Ja.
Ich glaube gar nicht, dass an mir irgendwas Besonderes war oder was irgendwie ganz besonders aus der Art geschlagen war. Ja. Bei dir?
Ne, das glaube ich auch. Also ich war ja auch derjenige, der, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, der im Mülleimer saß sozusagen und Christian und Thorsten mich in den Mülleimer gesetzt haben und den Mülleimer dann aufs Lehrerpult gestellt haben. Und das war dann aber so ein gewohntes Bild, dass ich mich schon fast freiwillig reingesetzt habe. Und der Lehrer dann auch schon immer relativ gelangweilt war und hat gemeint, ja, holt mal den Olli darunter. Und ich mich damit aber mit der, also dass ich dann diese Rolle angenommen habe, aber auch dann mit einer gewissen, ja, das, ich bin, ich, das ist meine Rolle. Die nimmt mir jetzt auch keiner weg, bitte. Also, und das hat mich auch nicht geschmerzt, sondern es war wie eine Dienstleistung. Also,
oh Gott. So,
mich denen zur Verfügung zu stellen.
Ja.
Und dann auch, tatsächlich kam das ja auch so mit dem, das habe ich aber, glaube ich, schon mal erzählt, egal. Also, deswegen kam das ja auch so tatsächlich über das Mobbing, oder was heißt Mobbing? Heute nennt man das halt so, aber über dieses Ärgern.
Hänseln.
Hänseln, genau. Kam ich ja tatsächlich zu meinem Beruf, weil der Geschichtslehrer irgendwann mit der Theatergruppe reinkam und die gemeint haben, sie brauchen noch jemand. Und eben Christian und Thorsten dann eben gerufen haben, der Olli macht's. Und ich wollte das natürlich absolut nicht. Und die haben mich sozusagen, ja, die wollten mich in die Pfanne hauen. Und ich habe mich nicht getraut, dann zu sagen, nee, ich will eigentlich gar nicht Theater spielen, bin da hingegangen. Und so kam ich zu meinem Beruf eigentlich.
Okay.
Also so.
Ja.
Und genau.
Okay. Ja, ich kam dadurch nicht zu meinem Abi, das stattgefunden hat. Ich bin irgendwann,
echt?
Ja, ich bin irgendwann gar nicht mehr zur Schule gegangen oder nur noch sehr, sehr sporadisch.
Wegen dem Mobbing?
Ja.
Oh, krass.
Sehr, 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 sehr sporadisch irgendwann nur noch. Und ich habe dann meine mittlere Reife auf so einem Berufskolleg nachgeholt. Und da bin ich aber auch dann tatsächlich so ein bisschen aufgeblüht oder habe zu einem gewissen Selbstbewusstsein gefunden, weil alle MitschülerInnen dort ja meine ganze Vorgeschichte gar nicht kannten. Und siehe da, es ist an mir gar nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Die sind also, die Dynamik konnte sich nie entwickeln und die sind einfach ganz normal mit mir umgegangen. So. Und ich habe Freunde gefunden und es war einfach ein ganz angenehmes Jahr. Und dann auch später, da bin ich dann noch auf so eine weitere Berufsschule gegangen, habe da eine berufliche oder so eine schulische Ausbildung gemacht. Auch genau da genau das Gleiche. Also nichts auch nur annähernd, was in Richtung Mobbing gegangen wäre. Und das hat irgendwie so meine Sicht auf mich selber dann wieder so ein bisschen zurechtgerückt. Ich glaube, so meine Jugendkulturphase habe ich da zumindest so ein bisschen dann so Anfang bis Mitte 20 danach geholt, so als Late Bloomer. Das war ich ja irgendwie mein ganzes Leben in allen möglichen Bereichen. Ich bin spät aufgeblüht und da habe ich dann meine Haare schwarz getönt und bin in geringelten Longsleeves und zerfetzten Chucks durch die Gegend gelaufen. so diese typische Indie-Phase, so zwischen 2000 und 2005 oder so, um den Dreh herum.
Und in welchem, wie alt warst du, als du so gemobbt wurdest?
Ja, so zwischen, ich würde sagen, so zwischen 14 und 17 oder so.
Oh, krass, ja. Das ist eigentlich die wichtigste Phase in der Pubertät. Ne? Ja. Also das ist eigentlich mit so die, wo man eben so eine Identität ja auch entwickelt. Also was, also wo Charakterzüge ja sich nochmal festigen und man Wege einschlägt.
Mhm. Ja. Mhm. Ja.
Oh, das tut mir leid. Das ist ja echt.
Ja, danke.
Ich kann nicht, dass das so dramatisch dann war, dass du noch nicht mal mehr in die Schule gehen konntest. Also bist du ja richtig krank geworden darüber in dem Fall.
Ja, nee, also nicht krank in dem Sinne, dass es irgendwie diagnostiziert worden wäre. Damals hat man für Mental Health auch noch nicht so das Bewusstsein gehabt irgendwie. Aber ja, wahrscheinlich kann durchaus sein, dass man das so nennen kann, ja. Ich bin viel in Kaufhäusern dann rumgelaufen und auf irgendwelchen...
Das heißt, du bist los und deine Eltern haben aber gar nicht gewusst, dass du gar nicht in die Schule gehst.
Genau, irgendwann ist es natürlich aufgeflogen. Mhm. Also ich weiß auch gar nicht, rückblickend betrachtet, weiß ich auch gar nicht, wie ich annehmen konnte, dass es nicht auffliegt. Also klar, hat der Lehrer dann einfach irgendwann zu Hause angerufen. Es ist eigentlich ein Wunder, dass es so lange gedauert hat, bis er es getan hat. Und dann war alles raus, ne? Und meine Mutter ist aus allen Wolken gefallen. Ja. Also es ist tatsächlich, also ich gestehe den Mobbern von damals zu, dass sie sich mit Sicherheit persönlich weiterentwickelt haben. Aber es ist trotzdem noch so rückblickend, dass ich glaube, dass ich niemals zu einem Klassentreffen gehen würde. Also ich hätte gar keinen Bock, mich mit diesen Leuten, selbst mit deren heutigen Versionen auseinanderzusetzen. So, das muss wirklich nicht sein.
Und wie hast du dann dir den Humor behalten oder wie hast du den sozusagen dann entwickelt oder konntest du auch, also war das dann ein Gefühl von Ungerechtigkeit, was dich da nicht hat hingehen lassen oder konntest du, war das tatsächlich körperliche Gewalt, die du da erfahren hast, mit der man dann sozusagen auch gar nicht humorvoll umgehen kann oder auch nicht versuchen kann, da drüber zu stehen oder was war das?
Das war ja psychische Gewalt, würde ich sagen und ich glaube, ich habe schon so den Humor in gewissen Nischen bewahrt, einfach weil es, glaube ich, meine Natur ist und so zu mir gehört. Es war aber, das habe ich damals gar nicht reflektiert. Und größtenteils war es natürlich Humor hin oder her in eine eher belastende Zeit, die ich eigentlich, die ich irgendwie einfach die irgendwie ausgesessen oder durchgestanden habe. Die Zeit ist halt dann auch irgendwann einfach von ganz alleine vergangen und es wurde von alleine besser. Die Lebensumstände haben sich irgendwann zum Glück verbessert. Und jetzt blicke ich darauf zurück es löst jetzt nicht mehr ganz so krasse Emotionen in mir aus. Es ist irgendwie ein Teil meiner Geschichte, der mich aber jetzt nicht bestimmt, würde ich sagen. Der mich sicherlich in einer gewissen Hinsicht auch geprägt hat, aber es ist jetzt nichts, was heute noch eine besonders große Last darstellen würde.
Mhm.
Hast du, wenn du teilweise Ähnliches durchgemacht hast, hast du heute das Gefühl oder denkst du manchmal, oh, hoffentlich sehen meine Mobber von damals mich jetzt im Fernsehen oder bei dieser oder jenen Fernsehshows und sehen, dass ich es geschafft habe, im Gegensatz zu einigen von denen. Also hast du irgendwie manchmal das Gefühl, dass dein heutiger Erfolg auch so eine Form von Rache ist. Es gibt auch diesen Spruch, living well is the best revenge. Also ein gutes Leben zu führen ist die beste Rache. Kannst du das für dich so ein bisschen unterschreiben?
Nee, weil ich das auch nicht als Mobbing oder so empfunden habe, sondern tatsächlich wie eine Rolle. Also ich habe das von mir abstrahiert sogar. Also ich fand das, also wenn die mich nicht ernst genommen haben oder verarscht haben, hat mich das in keinster Weise, hat mich nicht fertig gemacht oder beleidigt oder so, sondern ich habe das eher positiv gesehen. Ich habe das eher so gesehen, dass ich habe für die diese Rolle.
Mhm.
Also es gab tatsächlich auch Leute, die, wo ich sagen würde, in unserer Klassengemeinschaft, die tatsächlich krass gemobbt worden sind.
Mhm.
Ich gehörte aber nicht weder zu den Mobbern noch zu den krass Gemobbten, sondern ich war so, also ich konnte dann sozusagen aus dieser Rolle, wahrscheinlich, weil ich es dann auch selber nicht so ernst genommen habe, hat es denen dann wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht oder hat sich dann nicht so krass entwickelt, sondern es war dann eher so, ah ja, der Olli halt. Also das ist halt so, nicht ernst genommen werden und verarscht werden die ganze Zeit und nie verfolgen, also keine Antwort wurde jemals von mir vollgenommen. Und das hat mir aber auch eine totale Freiheit gegeben. Und dann konnte ich halt auch Gas geben und hab das dann weiterentwickelt und hab dann aus bestimmten Fächern, wo ich keine Chance hatte, nur im Ansatz mitzukommen, hab dann da versucht, meine Comedy-Programme zu starten. Und hab dann irgendwie mich dann für die Klasse über die Lehrer lustig gemacht oder so. Und also, ja, nee, für mich war das, nee, also es war sogar, nee, also ich war nur immer auf Rollenfindung. Also ich war immer auf, ich wollte immer was sein. Ich wollte immer ich wollte mitbestimmen, was man von mir hält und nicht sozusagen dem Mitschüler die Möglichkeit geben, sich eine Meinung, eine freie Meinung über mich zu bilden, sondern mir war daran, die Meinung vorzugeben.
Okay.
Das weiß ich nicht warum. Das ist dann natürlich auch so ein gewisses, kein echtes Selbstbewusstsein oder keinen wirklich stabilen Selbstwert, sondern es ging dann darum, sozusagen ein Bild zu verkaufen und das zu kontrollieren und eben dann nicht Gefahr zu laufen, dass irgendein Bild entsteht, das ich dann nicht mehr beeinflussen kann.
Ja.
Also schon alles sehr komisch, auch ein bisschen, ehrlich gesagt, wenn ich darüber spreche. Aber es ist halt sehr, also so sehr kontrollierend. Versuchen, den Bezugsrahmen im Griff zu halten. Ja. Und das mache ich heute ja auch. Also.
Eben, genau, das wollte ich gerade sagen, ja. Ja. Also das ist ja im Prinzip dann schon Training für den Schauspielerberuf gewesen. Also da auch so eine gewisse Rolle einzunehmen. Es gibt ja diesen Spruch von, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt darauf komme. Ich wollte dich schon länger mal fragen, was du davon hältst. Es gibt doch diesen Spruch von Klaus Kinski, der sagt, ich spiele das nicht, ich bin das und deswegen bin ich nichts. Also soll heißen, der Schauspieler findet über seine Rolle erst zu seiner authentischen, zum authentischen Ausdruck seiner selbst. Und es gibt nichts, was über diese Rolle quasi hinausgeht. Es gibt darüber hinaus keinen authentischen Kern. Also zumindest bei Klaus Kinski ist das so.
Ja, aber da bin ich nicht. Also, da bin ich, glaube ich, nicht zu finden. Also so schlimm wie bei Kinski oder so, der immer, also nee, mit dem will ich mich jetzt nicht vergleichen
lassen. Nein, das wollte ich auch um Gottes Willen nicht machen. Aber dieser Spruch, der hat sich bei mir, der ist irgendwie, dieser Spruch ist als Sample in irgendeinem Hip-Hop-Song, glaube ich, mal eingesetzt worden. Und seitdem hat er sich bei mir so festgesetzt, weil das einfach so krass ist und so krank auch auf eine Art. So, ich suche eine Rolle, um diese Rolle dann zu sein und diese Rolle wird dann zum authentischen Ausdruck meiner selbst und darüber hinaus gibt es nichts. Das ist schon wirklich, wie auch immer, kleiner Nebenschauplatz. Wie kommt denn jetzt das Süßsein in diese ganze Gemengelage?
Nee, das war im Grunde genommen der Aufhänger, ne? Dass ich natürlich dann mit 15 dann irgendwie, also auch mal geguckt habe, wie komme ich jetzt noch, auch noch bei den Mädels an. Und was ist denn da, wenn ich schon der Körper, die Sportlichkeit, wie komm ich denn da irgendwie an? Ne? Und ich habe dann halt immer von den Mädels gehört, ich wäre süß. Und ich fand süß halt irgendwie einen schwierigen Begriff. Und heute auch noch, ne? Man will ja süß männlich, also wenn überhaupt will man süß männlich sexy sein. Oder kann das Wort du bist süß eigentlich nur ertragen, wenn noch irgendwie Geschlechtsverkehr im Raum liegt oder so. Aber ansonsten ist du bist süß ja jetzt auch nicht unbedingt was man so hören will. Oder wobei es, also es darf auf gar keinen Fall nur süß bleiben, finde ich. Weil sonst, nee. Und das ist so ein bisschen der Aufhänger von dem Text. Und es geht aber tatsächlich um dieses, was Humor im Grunde genommen welche Türen Humor öffnen kann und wie wichtig Humor ist. Und ich finde auch immer wichtiger werdend. Und darum geht's.
Ich bin ja in der Hochphase der Boybands so in der Pubertät gewesen. Und da war süß tatsächlich das Hochwertwort, mit dem die Mädchen Attraktivität bewertet haben. Schlechthin. Also süß war eigentlich das Beste, was man über einen Mann sagen konnte. Aus Sicht eines 13-jährigen
Ja.
Mädchens zumindest.
Ja.
Naja,
Ja.
also.
Aber nochmal zu dem, was ich davor gesagt habe, ne,
Ja.
mit dem, dass es manche Leute gibt, die, oder dass es bei mir eben so war, dass ich so von Anfang an so ein bisschen kontrollieren wollte, was natürlich auch Quatsch ist, aus einer Unsicherheit heraus, was die Leute von einem halten. Und ich habe letztens, weil ich doch mit Pubertierenden oder mit eben Jugendlichen in der Pubertät arbeite, beschäftige ich mich natürlich auch so ein bisschen medizinisch und wie Pubertät funktioniert oder und ich habe letztens in so einem Fachbericht gelesen, dass Jugendliche finden ja alles peinlich oder ganz viel peinlich. Und das liegt mitunter daran, dass diese Umbauphase des Hirns, ja, die ja wirklich enorm ist, ist ja eine Riesenbaustelle, und das Gehirn eines Zehnjährigen ist mehr aufgeräumt als das eines Pubertierenden. Und in dieser Phase haben die Jugendlichen immer das Gefühl, sie stünden auf einer Bühne und sie würden immerzu bei allem, was sie tun, in irgendeiner Form beobachtet werden. Deswegen ist ihnen ganz viel peinlich. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, krass, ich glaube, ich habe diese Phase nie verlassen. Ich habe auch immer das Gefühl, dass jemand mich beobachtet, ne? Also natürlich ist es ja auch so ganz oft. Also wenn ich arbeite, natürlich irgendwie 80% des Tages. Aber deswegen glaube ich, musste so jemand wie ich am Schluss auch auf der Bühne landen, um dem die richtige Form zu geben. Weil es ist bei mir tatsächlich auch so, dass ich immer das Gefühl habe, ich werde in irgendeiner Form beobachtet. Es gab also in meiner Jugend, als das ja noch fernab war von dem, was ich jetzt heute tue und da ich noch gar nicht habe dran denken wollen, aber da war es auch so, dass ich das Gefühl hatte, also es war auch sehr narzisstisch gedacht, ich war ja sehr gläubig auch und so und hatte natürlich auch immer das Gefühl, in meiner Kindheit war ich sehr gläubig und hatte immer das Gefühl, dass der liebe Gott mich beobachtet bei allem, was ich tue
Oh Gott.
oder auch wenn ich irgendwas Böses sage oder schimpfe oder einen schlechten Gedanken hatte ich Schuld. Weil ich denke, ja, Gott sieht ja auch meine Gedanken und dann wird er mir nicht
Das ist
verzeihen,
ja
dass ich das und das
grausam.
gedacht habe.
Okay.
Also ja, das war schlimm, weil es natürlich auch so gewisse Zwänge, ne? Darfst ja nicht an sowas denken, weil dann bist du ein schlechter Mensch oder darfst ja nicht an sowas denken, weil dann straft dich der liebe Gott oder so, ne? Also es war schon krass. Der Mensch, der sich erstmal als Mittelpunkt der Welt wahrnimmt, oder gerne wahrnehmen möchte und dann natürlich auch den Hang dazu hat, so viel wie möglich in seinem Leben kontrollieren zu wollen und irgendwann zu verstehen, dass man auf unfassbar viel wenige Dinge im Leben tatsächlich Kontrolle
Oh
hat.
ja.
Und zwar noch nicht mal über seinen eigenen Körper, weil der eigene Geist so rudimentär ist im Vergleich zu dem göttlichen Wissen oder zu dem, ich sage jetzt mal nicht göttlich, aber zu diesem naturwissenschaftlichen Wunder, das wir da durch die Gegend tragen und unser Geist ja wirklich also lächerlich ist, weißt du? Also ich meine, wir wissen nicht die Wurzel aus 14.641, aber der Körper deiner Frau hat es geschafft, ein Innenohr herzustellen, eine Herzklappe und noch so vieles mehr, ja, um dann euer Kind zur Welt zu bringen. Ist ja ein Wahnsinn. Und wir wollen aber trotzdem kontrollieren, verstehen und alles. Und deswegen auch so, gerade in der Pubertät oder wenn da diese Umbauphase ist oder wo die größte Unsicherheit ist, vielleicht ist das der Moment, wo man eben nach Identität sich sehnt, um sich mit irgendwas zu identifizieren und in der Masse der Menschen erkannt sein zu wollen. So, und um nicht so alleine zu sein. Ich glaube, es ist ja auch so mit diesem Bewusstsein, was wir haben als Säugetiere, also dieses Ich-Verständnis auch, ne? Und darüber stolpern wir halt auch ganz oft. Wir haben ja, glaube ich, schon mal die Ich-Folge ja schon gehabt und so, aber das beinhaltet ja auch das Problem, dass wir uns als Individuum wahrnehmen und deswegen uns ja auch eine bestimmte Rolle und eine bestimmte Wichtigkeit zusprechen wollen und unsere Bedürfnisse gestillt sehen wollen und uns und schon den Hang haben, uns abgrenzen zu wollen und was vielleicht auch der manche mehr, der mancher weniger, etwas Besonderes sein zu wollen und erkennbar sein zu wollen. Und das ist ja eigentlich wieder der Realität, irgendwie, wenn wir so 7 oder 8 Milliarden Menschen auf der Welt sind und wirklich ja nur ein noch nicht mal ein Staubkorn im Universum sind. Und ich finde immer den, ich habe mal eine Geschichte geschrieben, wo einer, der immer wenn er Probleme hat und ist auch so ein sehr verkopfter Mensch, dann geht der ins Zeiss Planetarium in Berlin und setzt sich in so eine Vorstellung von so einem Planetarium und überlegt sich, der Typ, der da jeden Tag live von den Planeten redet und erklärt, wie die Zusammenhänge sind, wie der wohl auf die Welt guckt. Ob der auch, dieser Vorführer, ob der auch irgendwie so verzweifelt am Liebeskummer, an der Steuererklärung und am keine Ahnung was, an der Inflation oder an der Weltpolitik, der dann doch weiß, das Ganze auch in ein Verhältnis zu setzen, und zwar in das Verhältnis der absoluten Nichtigkeit. Mhm. Also selbst diejenigen unter uns, die wirklich eine Wahnsinnskarriere gemacht haben und es geschafft haben, von so vielen Menschen in einem Staat oder vielleicht sogar auf der Welt Anerkennung zu bekommen. 3 bis 10 Jahre nach deren Tod erinnert sich kaum mehr jemand an die.
Mhm. Ja.
Also diesen Wunsch, sich ein Denkmal zu setzen, von vielen, ja, und ich glaube jetzt auch durch die sozialen Medien, durch Instagram und durch Influencer und also diesen, wo man dann auch jetzt schneller und einfacher und mit weniger Kunst und Bemühung sehr populär werden kann, durch diese Masse plötzlich an Menschen, die berühmt sind, in Anführungszeichen, verwässert das ja noch viel mehr. Ich habe neulich mit einer Kostümassistentin gedreht, die war Mitte 30 und ich kam irgendwie auf Götz George zu sprechen.
Ja.
Und dann schaute sie mich an und sagt, wer ist das nochmal? Und dann dachte krass, dass das jemand ist, die in der Branche arbeitet, noch nicht mal ganz so jung ist und schon nicht weiß, wer einer der größten Schauspieler der letzten 25 Jahre war.
Ja. Ja.
Und weil es einfach es ist nicht mehr so wichtig vielleicht oder nicht mehr so interessant, wenn Leute eine bestimmte Stellung haben, weil jeder mittlerweile die Möglichkeiten hat, selber aus sich eine Bekanntheit, also aus sich Bekanntheit zu kreieren, durch soziale Medien zum Beispiel. Und es ist vielleicht, weiß ich nicht, aber es ist, ja.
Ja. Ja, es lehrt einen vielleicht auch so ein bisschen Demut. Ich finde Demut eine ziemlich gute Eigenschaft. Wenn man sich mal selber vor Augen führt, dass selbst das tollste Denkmal, was man für sich selber errichtet hat, schon relativ bald nach dem eigenen Ableben dann wieder in sich zusammenstürzt. So ein bisschen paraphrasiert, der Versuch, sich selber ein Denkmal zu setzen, ist wie der Versuch, ein Loch in einen Fluss zu bohren. Also
es kommt halt darauf an, was du machst. Also wenn du natürlich nur deiner selbst, wenn du jetzt zum Beispiel Berühmtheit oder Prominenz erreichst mit Unterhaltung, dann ist das natürlich sehr ersetzbar. Wenn du Nelson Mandela bist oder Mutter Teresa, dann wirst du natürlich den Menschen anders in Erinnerung bleiben und auch viel, viel länger. Und dann wird auch gesorgt, dass du den Menschen in Erinnerung bleibst, weil du auch was symbolisiert hast, was so guten Werten entspricht, die es weiterzutragen gilt und wo es sich wirklich auch an dich zu erinnern gilt, weil du was in die Welt getragen hast, was selten ist und was nachahmenswert ist.
Mhm.
Da funktioniert natürlich dann sowas anders, ja. Aber wenn jetzt in unserem Beruf, aber ich überlege gerade, warum mir das so wichtig war überhaupt, dass ich auch bei meinen Mitschülern eine bestimmte Rolle einnehme oder erkannt werde oder identifiziert werde mit etwas. Und das liegt natürlich schon daran, dass ich dachte, dass mir so eine Rolle oder sowas, der ist so und so, der ist so und so. Welcher Olli? Ja, der so und so ist.
Mhm.
Ah, der, ja. Dass das mir so eine Sicherheit gibt, ne? Also das ist ja nur der Wunsch nach Sicherheit auch. Also nach nicht sich verloren fühlen. Weil man vielleicht kein Netz hatte, wo man sich so geborgen gefühlt hat. Und deswegen muss man halt selber sich drum kümmern, dass man dass man irgendwie, ja, dass man da so eine Infrastruktur der Sicherheit bekommt.
Ja, das kann sein.
Andere machen das halt mit Freunden. Die hatte ich wahrscheinlich nicht. Deswegen musste ich halt irgendwie Quatsch machen oder so. Ja.
Ja.
Ja, tatsächlich.
Ja, ich kann mich auch erinnern, dass ich auch so auch noch bis meine 30er hinein immer mal wieder so mit verschiedenen Identitäten experimentiert habe, ohne dass das jetzt so wirklich ganz doll mich durchdrungen hätte. Na, aber ich habe dann immer gedacht, so jetzt bin ich der Schallplattenexperte. Jetzt werde ich der sich super krass mit Whisky auskennt oder so. Ich habe immer irgendwie versucht, das für mich zu finden, was für mich bestimmend wird, sowohl für mein eigenes Leben als auch für die Art und Weise, wie andere mich sehen. Und alles war extrem kurzlebig. Und ich, seitdem das mit den Cartoons angefangen hat und seitdem das auch so erfolgreich ist, ist dieser Hunger für mich komplett verschwunden. Also diese Suche.
Ja, diesen Unger, jemand zu sein, das habe ich auch schon lange nicht mehr. Mhm. Also das ist tatsächlich nur so ein Anfangsmotor gewesen. Also spätestens dann, ich durfte ja schon mit 26 Vater werden, spätestens da hat sich das Rollenmuster so oder so geändert, ja. Weil dann bist du etwas und dann hast du auch eine Bedeutung und die ist dir auch nicht mehr zu nehmen. Und dann hast du auch eine Aufgabe tatsächlich, die wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und dann erübrigt sich das Ganze, ich möchte jemand sein, erkennt mich denn jemand und so. Dann erübrigt sich das natürlich sofort von selbst. Ja. Und wenn du heute, was bist du denn, wenn ich dich beschreiben würde oder wenn du beschrieben wirst, was würdest du denn gerne hören von Leuten, wenn man sagt, der Tobias, ja, den unterscheidet von allen anderen oder der ist für mich so und so. Was wäre das dann? Also was sind die?
Tobias ist einer, mit dem ich über alles reden kann. Auch über Sachen, über die ich mit den meisten anderen Leuten nicht reden würde.
Ist es jetzt der Wunsch oder ist es das, was die Leute über dich sagen?
Das sagen mit Sicherheit auch Leute über mich. Ja. Also das ist mir ganz wichtig und ich glaube, das kommt auch so an, dass ich halt nicht dass ich andere nicht für den Scheiß, der bei denen so im Leben abgeht, verurteile. So. Witzig, wo wir das Thema Humor schon hatten. Also nicht nur humorvoll, weil humorvoll, das kann ja dann auch einfach nur mein eigener Humor sein, der sich nicht so richtig auf andere überträgt, sondern ich will auch wirklich witzig gefunden werden oder dass Leute über mich lachen. Aber man kann gleichzeitig mit mir auch über sehr diepe, sehr schwierige Themen reden, also auch intelligent. Ich will witzig, intelligent und vertrauenswürdig gefunden werden.
Wenn sie wäre Brüder im Geiste.
In der Hinsicht vielleicht ja.
Ja, ja. Glaub's. Also damit kann ich mich auch schwer identifizieren, glaube ich. Da müssen wir auf jeden Fall zwei sehr unterschiedliche Bühnenoutfits haben, damit wir uns auseinanderhalten
können. Aber ja, ich komme in meinem jugendlichen Kostüm.
Was ist das? Ist ein Trainingsanzug an oder was?
Nein, aber da hatten wir doch schon drüber gesprochen. Wir hatten darüber gesprochen, dass ich eher ein bisschen, ich komme ein bisschen leger mit Basecap auf die Bühne und du hast dein Kulturmensch-Outfit an. Mit dem riesigen Seidenschal.
Nee, Seidenschal nicht, aber Einstecktuch natürlich.
Ah ja, das ist okay. Da redet doch Klaas Häufer Umlauf öfter mal drüber, dass...
vom Einstecktuch?
Ja, über Seidenschals. Also Klaas Häufer Umlauf hat so ein bisschen so ein Ding mit Schauspielern. Der hat da, glaube ich, so ein paar nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht. Und er sagt, der innere Seidenschal, der ist bei vielen von denen doch sehr dominant vorhanden.
Ja.
Genau, also du bist der Kulturmensch und ich bin der ewige Jugendliche.
Aber ich habe keinen inneren Seidenschal.
Das glaube ich auch nicht. Ich kenne auch nicht viele Schauspieler, um ganz ehrlich zu sein. Man hat natürlich immer so ein paar Klischees im Kopf, aber...
Weiß ich auch nicht, ob man das muss.
Ja. Man muss nur dich kennen. Dann ist alles gut.
So.
Ach ja. Und heutzutage, wenn dich heute nochmal jemand als niedlich bezeichnet, kommst du damit klar,
so,
oder?
So. Ja, solange ein Buch kauft und einen Fernseher einschaltet, können die mich bezeichnen, wie sie wollen. Also ich werde es oder so. Weißt du, das Ding ist ja auch, das funktioniert nur bis zu einer gewissen, dieser Drang, Kontrolle zu haben. das funktioniert ja nur bis zu einer gewissen Größe.
Mhm.
Also ich glaube auch, dass man zum Beispiel, wenn man als Schauspieler oder als Künstler an sich, als bildender Künstler, als Musiker, wenn man dieses Thema hat mit dieser, ich möchte aber die Kontrolle, ich möchte die Leute im Saal kontrollieren, ich möchte nicht die Übersicht verlieren. Das ist auch, aber da wirst du mich gleich wieder verurteilen, wegen Gesetz der Anziehung und so. Das macht was aus. Ich glaube, ja, wenn du ein totaler Controlletti bist als Künstler, dann wird es schwierig sein, dir die Pforte zum wirklich großen Erfolg zu öffnen. Weil du spürst dann immer so ein bisschen die Angst und das wird dich einschränken, dass du wirklich sehr, sehr viele Leute erreichst.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Und ab einem gewissen Moment im Fernsehen oder auch wenn du im Saal bist mit mehr als, sage ich mal, 200 Leuten, da kannst du dann, dann ist auch wurscht, ob das jetzt 300, 400 oder 800 Leute sind. Dann hast du da nicht mehr so viel Einfluss drauf. Ich meine, du hast ja so oder so auch bei 50 Leuten nicht wirklich eine Kontrolle, aber du hast das Gefühl, du hast so den Saal im Griff, du kannst den irgendwie steuern, lenken, du nimmst auf, wie die Leute sich fühlen, du kannst das Programm dann noch im Notfall verändern. Wenn du merkst, oh, das langweilt die jetzt oder sie werden alle unruhig oder so, du musst jetzt ein bisschen schneller machen oder so. Und ab einer gewissen Größe hast du das ja nicht mehr im Griff, weil du es ja nicht mehr dann wahrnehmen kannst von der Bühne aus. Aber wenn du eben als Controlletti deine Kunst angehst und sagst, ja, das ist dieses Bild, das ich jetzt schaffe, das ist eigentlich nur für die und die oder so, oder ich möchte es eigentlich nur so jemandem verkaufen, der oder so, ne? Oder wenn ich Musik mache und sag irgendwie, ja, ich will aber lieber auf der Straße im Hellen auftreten und so, weil ich will irgendwie gucken. Weißt du, was ich meine? Und dann wird's natürlich wahnsinnig schwer. Und von daher musste ich ja das mit der Kontrolle schon lange aufgegeben haben.
Ja. Was Publikumsresonanz angeht, da habe ich diese Illusion auch schon ganz lange verloren, dass da irgendwas kontrollierbar ist. Also dafür habe ich einfach auch.
Es ist ja auch unwichtig.
Ja,
also,
ja.
Weil es geht ja nicht darum, machen ja nur unsichere Künstler, die sich selber nicht ganz darüber, also die nicht selbstbewusst an ihre eigene Kunst gehen können oder nicht loslassen können, was ja auch wichtig ist, weil du bist ja Dienstleister am Schluss. Also du musst ja deinen Zuschauer selber überlassen. Das ist ja auch ein Part of the Game. Du musst ihm ja überlassen, was der mit deiner Kunst macht, wo es ihn abholt, welches Bedürfnis mit deiner Kunst gestillt wird. Das musst du ja dann, dafür hat der ja auch Eintritt bezahlt. Das musst du ihm ja schon selber überlassen, was das mit ihm macht.
Und ich denke letzten Endes, wenn mal ein Abend nicht so läuft, wie man sich das vorher ausgemalt hat, also aus Künstlersicht, dann ist das auch kein Weltuntergang. Also ich hab sensationell tolle Situationen auf der Bühne gehabt. Und ich habe auch durchaus mal peinliche Situationen auf der Bühne erlebt und von letzterem bin ich nicht gestorben. Und dann ist das halt so.
Ich finde es auch lustig mittlerweile. Ich liebe ja auch, wenn Sachen passieren plötzlich auf der Bühne. Ich war letzte Woche habe ich in Karlsruhe gespielt im Tollhaus. Und es hat super angefangen, außer dass ich einen Scherz gemacht habe mit einer Zuschauerin, der mir so unangenehm war, weil der einfach zu heftig war und ich innerhalb von einer Minute das ganze Publikum gegen mich aufgebracht habe und ich es dann sofort wieder besänftigen musste und habe mich eklig groß entschuldigt.
Ja.
Da wirklich und dann hat aber von wegen kleine Sünden straft Gott sofort, da sind wir wieder. Dann gab es plötzlich in diesem Hightech-Laden eine so tolle Location mit tollen Techniker, aber plötzlich ist irgendeine Sicherung rausgesprungen und es war Blackout. Es war dunkel auf der Bühne. Es waren 250 Leute da und es war schwarz. Und ich sah nur, wie hinten der Techniker die Taschenlampe anmacht, aber mein Mikro war noch an. Also es waren wohl irgendwie zwei Stromkreise und mein Mikro war auf dem anderen drauf und das funktionierte noch und dann musste ich 5 Minuten lang im Dunkeln improvisieren, bis dann das Licht wieder anging. Und dann hat er irgendwann das Saallicht angemacht, was ja dann auch sehr unsexy ist.
Ja.
Kein Bühnenlicht, aber dafür im Saal irgendwie der Schalter und so. Und und das liebe ich aber, wenn irgendwie sowas Unvorhergesehenes passiert und man irgendwie auf was reagieren muss. Und bin dann auch mittlerweile völlig tiefenentspannt.
Mhm.
Also ich freue mich total über so unkontrollierbare Momente.
Ja.
Weil dann finde ich es auch spannend für den Zuschauer, weil dann passiert irgendwas, was halt neu ist und was einzigartig ist. Das ist. Da teilt man dann einen schönen gemeinsamen Moment.
Ja, und vor allem wissen die ganz genau, dass es nur an diesem Abend passiert.
Ja, genau.
Ja,
ja,
ja. Ja, das ist echt schön.
Früher wäre ich durchgedreht bei sowas. Also da hätte mich total aus der Fasson gebracht. Heute denke ich immer, ja, wird eine geile Vorstellung.
Ja.
wenn was passiert, was nicht geht.
Gesunde Einstellung. Ja. Gut.
Ja, gut. Sehr gut. Dann, besser wird's nicht. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Tschüss.
Bis dann.